Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich. Heute vielleicht ganz besonders zuversichtlich an diesem Dienstag, dem 2. Juli 2024. Was da im Hintergrund aufragt, ist eines der Wahrzeichen der ukrainischen Hauptstadt Kiew, das Goldene Tor, das ursprüngliche Eingangsportal zur Altstadt. Wir befinden uns hier also im Zentrum jener Metropole, die im Mittelpunkt des weltpolitischen Geschehens steht. Und ich habe lange versucht, hierher zu kommen. Man hat mir immer abgeraten aus Sicherheitsgründen. Ich solle das unterlassen. Ich war ja in Moskau, habe für Weltwoche Daily auch von der anderen Seite berichtet, von jener Seite, mit denen eben niemand mehr spricht. Aber es war immer mein Anliegen, eben auch hier einen Augenschein wiederzunehmen nach vielen Jahren. Ich war schon vor etwa 12 Jahren, 15 Jahren in Kiew für Interviews und jetzt also wieder zurück durch einen, ja, vielleicht glücklichen Zufall, eine Fügung des Schicksals gewissermaßen, denn ich bin dabei, ich konnte dabei sein bei einer nach wie vor geheimen Mission. Erst in diesen Momenten wird sie bekannt gemacht, einer geheimen Mission des neuen EU-Ratspräsidenten, des europäischen Ratspräsidenten Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident. Ich bin in seiner Delegation als Journalist dabei, um zu berichten über das Treffen, das Orban als allererste Amtshandlung, sozusagen am allerersten Tag seiner Amtsanführung gestartet hat, nämlich eine Reise, einen Blitzbesuch in Kiew, um dort zu treffen Volodymyr Zelensky, den ukrainischen Präsidenten. Und die Agenda von Viktor Orban geht dahin, mit Zelensky über Frieden zu sprechen, eine Friedensoption, eine Friedenslösung herbeizuführen. Wir sind sehr gespannt und das ist der Grund, warum ich eingangs von einem besonders zuversichtlichen, vielleicht zuversichtlichen Tag gesprochen habe. Vielleicht erleben wir heute eine Wende, sozusagen den Anfang vom Ende dieses fürchterlichen Kriegs. Ich bin erst seit ein paar Stunden hier in Kiew, konnte mir erst einen oberflächlichen Eindruck bilden. Rein äußerlich betrachtet erinnert nichts an einen Krieg, aber wenn man mit den Leuten redet, auch mit hier wohnhaften Kennern der Szene, dann sagen sie natürlich, dass der Krieg omnipräsent ist. Es kann vorkommen, dass am Tag 10 Stunden lang die Elektrizität ausfällt. Niemand weiß warum. Auf Telegram, jeder ist hier sein eigener Reporter. Auf Telegram werden Warnungen verbreitet, wann die Russen angreifen, wann wieder irgendeine Infrastruktur attackiert, bombardiert wird. Aber wie mir ein Botschaftsmitarbeiter der Ungarn gesagt hat, ja, scheinen sich die Leute auch gewöhnt zu haben, abgefunden zu haben mit dieser grässlichen Realität eines Krieges in ihrem Land. Das erleben wir ja auch in anderen Weltgegenden, zum Beispiel in Israel früher, jetzt auch noch vor diesem schrecklichen Gaza-Krieg, wo eben der Krieg plötzlich zu einem Bestandteil des Lebensalltags werden kann. Wir in der Schweiz sind ja glücklicherweise gesegnet, dass dies nicht passieren kann. In Kiew haben gelebt vor 2,5 Jahren noch etwa 4 Millionen Menschen, jetzt sind es etwa noch 2,5 Millionen Menschen. Die Preise gehen markant nach oben. Es verbreitet sich, wie man mir sagte, eine große Kriegsmüdigkeit. Man erwartet also auch vom Präsidenten, dass er da vielleicht von sich aus eine Initiative ergreift, um dieses Geschehen ad acta zu legen. Das wird eine wichtige Aufgabe sein, jetzt eine knifflige, eine schwierige diplomatische Aufgabe von Viktor Orban bei seinem Besuch hier in Kiew. Um die Mittagszeit findet dieses Meeting statt und ich muss Ihnen sagen, wirklich hochgeheim hat das stattgefunden. Keine Vorabnachrichten, keine Indiskretionen. Wir sind da gewissermaßen in einer Nacht- und Nebelaktion auf dem Landweg durch die Ukraine gefahren hier nach Kiew. Die Reise hat angefangen in Brüssel. Gestern Montag, dort ist Viktor Orban feierlich eingeführt worden in sein neues Amt im Hungarian House im Zentrum von Brüssel, sehr schön ausgestattet mit den Kulturschätzen Ungarns, wunderbarem Porzellan, anderen Dingen. Da sind einige Politiker auch aufmarschiert, Delegationen aus Ungarn. Dann ging es in der Limousine direkt zu einem Militärflugplatz. Dort haben wir einen Jet der ungarischen Luftwaffe bestiegen, eine Dassault F7 nach Debrecen im Osten Ungarns. Dann Transfer in eine neuerliche Wagenkolonne und dann mit diesem Militärkonvoi, etwa 20 Wagen, sind wir rund 11 bis 11,5 Stunden durch die Ukraine gefahren, in der Nacht mit Blaulicht und etwa 2 Dutzend schwer bewaffneten Spezialeinheiten. Ab und zu haben wir gehalten bei einer Autobahnraststätte. Viktor Orban, sehr leutselig, dann in kurzen Hosen, offenem Hemd, hat gescherzt mit seinen Kollegen über die Fußball-EM. Auch das spielt eine Rolle bei solchen sicherlich im Vorfeld auch Nervosität erzeugenden Treffen. Ging dann von einer Autobahnraststätte zur anderen. Übrigens interessant, sehr gute Produkte, sehr gute Lebensmittel, die man dort kaufen kann. Und mir ist aufgefallen als Schweizer, dass die Firma Geberit da die sanitarischen Anlagen bereitgestellt hat. Nach 11,5 Stunden übers Land hat man einen gewissen Eindruck. In der Nacht hat man nicht viel gesehen. Die Ukraine ist natürlich sehr, sehr flach. Am Anfang geht es etwas in die Höhe. Die Karpaten gilt es da zu überwinden. Die Karpaten übrigens gehörten über Jahrhunderte zu Ungarn, sind ihnen abgezwackt worden nach dem Ersten und dann letztverbindlich nach dem Zweiten Weltkrieg, heute Teil der Ukraine, dann weitgehend flaches Land. Der Morgen wunderschön, strahlendes, vielleicht etwas dunstiges Morgen. Wetter, flache Landschaften mit sanften, wie hingehauchten Hügeln. Das heißt ja, dass die Böden hier besonders fruchtbar sein sollen, die Kornkammer Europas, aber eben auch die Böden, eine der blutigsten in der europäischen Geschichte, die Ukraine, über viele Jahrhunderte Kampfzone der Imperien. Hier haben sich die Litauer, die Polen, die Deutschen, die Österreicher, die Russen fürchterliche Schlachten geliefert. Auch die Schweden waren da, die Tataren aus der Mongolei. Ein gigantisches Gemetzel, eine Schlachtplatte mit fließenden Grenzen, bis heute eine hochumkämpfte Zone. Und jetzt stehen sich ja in der Ukraine faktisch die USA und Russland gegenüber seit 2,5 Jahren. Und den Leuten, ich kann das nur unterstreichen, mit denen man spricht, was mir auch mitgeteilt wurde, die Leute sind wirklich kriegsmüde, sie möchten, dass das Ganze aufhört. Wer kann es ihnen verargen? Fürchterlich, dass so eine stolze, so eine schöne Stadt in Mitleidenschaft von solchen Ereignissen gezogen wird. Kiew, von seiner Geschichte her natürlich eine Perle, könnte man sagen, im Osten Europas, eine uralte Handelsstadt am Dnieper, diesem Fluss, der das Land gewissermaßen teilt, eine wichtige Handelsstrecke, eine Verbindungsstrecke im Mittelalter. Das Kiewer Reich, die Kiewer Rus, ist ja ursprünglich von Wikingern gegründet worden. Es gibt da den Mythos, dass die slawischen Stämme sozusagen mit einem Headhunter-Verfahren die Wikinger Fürsten angefragt hätten, weil sie selber zu zerstritten seien, ob sie da einen Chef abstellen könnten. Gibt allerdings Zweifel an dieser Version der Geschichte. Aber so soll es angefangen haben, mit der Folge, dass dieses Kiew gewissermaßen zur Wiege der russischen Kultur geworden ist. Und viele beziehen sich heute auf dieses Kiew, natürlich die Ukrainer selber, dieser große Volksstamm, der da in diesen gewaltigen Ebenen gelebt hat, dann aber auch die sogenannten Weißrussen, die Belarussen und natürlich die Russen selber. Wladimir Putin hat da ja schon in nicht mehr enden wollenden historischen Exegesen seine Ansprüche geltend gemacht. Und die Geschichte, auch die Mythen der Geschichte schwingen natürlich bis heute mit und befeuern und befördern leider diese Konflikte. Als Schweizer steht man dem natürlich mit einer qualifizierten, fassungslosen Hoffnungslosigkeit gegenüber. Man fragt sich, ja, wie könnten wir mit unserer Erfahrung hier etwas Konfliktschlichtungsmanagement einflößen, dass man eben auf engem Raum auch miteinander reden kann. Aber leider, und das vermehrt die Tragik, haben sich immer eben auch auswärtige Mächte eingemischt. Und Sie kennen da ja auch meine Position. Ich verweigere mich den allzu einseitigen schwarz-weißen Sichtweisen, die da nur einer Seite die alleinige Schuld zuweisen will. Nach meiner Auffassung haben da viele Köche den Brei verdorben, nicht zuletzt auch Köche im Westen, Köche in Washington, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun aber zu dieser Friedensmission von Viktor Orban, dieser, wie ich meine, sehr kreativen Friedensmission, diesem Überraschungsgut des Überraschungspolitikers, der seit Rekordzeiten nun schon Ministerpräsident mit soliden Mehrheiten in Ungarn ist. Er ist ja mittlerweile der dienstälteste Regierungschef in Europa. Viktor Orban hat mir erzählt, ich hatte die Gelegenheit, länger natürlich auf dieser Fahrt mit ihm zu sprechen, dass die Ukraine für ihn ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und was ihn besorgt, was ihn bedrückt, ist eben, dass die Europäische Union überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint in diesem Konflikt. Die Amerikaner haben die Regie übernommen. Die Amerikaner gehören auch zu den Gewinnern dieses Kriegs, wie die Chinesen, die Russen, die Europäer und am schlimmsten die Ukrainer seien die ganz großen Verlierer. Und Orban möchte diesen gordischen Knoten durchtrennen. Er möchte auch Europa als handlungsfähige politische Größe wieder zurückbringen auf die internationale Bühne. Das ist das Ziel seines heutigen Auftritts. Und er hat mir auch die Überlegungen dahinter geschildert. Oder er hat gesagt, das große Problem heute in Europa sei, dass sich ja alle anderen Regierungschefs außer ihm weigern, mit Putin überhaupt nur konstruktive Gespräche zu führen. Man habe ihn dermaßen dämonisiert, dass man sich gleichzeitig hinter der eigenen Brandmauer versteckt, ja isoliert habe. Also eine verfahrene, eine blockierte Situation. Und Viktor Orban wiederum ist ein umstrittener Politiker in der Europäischen Union. Er kann da sozusagen das Eis nicht brechen, aber seine Überlegung ist nun, Selenskyj zu überzeugen, um von sich aus mit einer Friedensinitiative nach vorne zu kommen, um die europäische Blockade aufzuknacken, um sozusagen mit Selenskyj die Europäer wieder zum Gespräch auch mit den Russen zu bewegen. Das ist sein Plan und das Argument, das er ihm in seinen Verhandlungen, in seinen Gesprächen, das sind Vier-Augen-Gespräche, sie werden etwa anderthalb bis zwei Stunden dauern. Das Argument, das Viktor Orban da vortragen möchte, ist folgendes. Er sagt, schau, Volodymyr, du kannst nur verlieren. Es sieht so aus, dass in den Vereinigten Staaten demnächst Donald Trump wieder zurück an die Macht kommt. Für Viktor Orban ist ja Trump kein Albtraum, sondern, wie er mir sagte, das Beste, was der Welt im Moment passieren könnte. Er glaubt auch, dass nach diesem Fernsehduell es Trump schaffen könnte, noch einmal zurückzukehren. Aber Trump würde dann eben diesen Ukraine-Krieg, den er ja versprochen hat beizulegen, noch vor Amtseinführung, den würde er eben direkt mit Putin im Gespräch zu beenden versuchen. Und das sei für Selenskyj keine gute Option. Dann sei gewissermaßen abgedrängt und habe nur zu verlieren. Er müsse versuchen, noch vor den US-Wahlen von sich aus eine Initiative anzuregen, zusammen mit Europa und dann eben mit Putin ins Vernehmen sich zu setzen, damit man gewissermaßen vollendete Tatsachen schaffe, bevor in den Vereinigten Staaten die Wahlen stattgefunden hätten. Das sei die Überlegung, das sei die Möglichkeit, die er da sehe. Und er glaube, es auch einer rationalen Grundlage nicht entbehre, wenn er eben dem ukrainischen Präsidenten vor Augen führe, dass er im Grunde nur gewinnen könne, wenn er von sich aus hier diese Situation versuche zu entknüpfen, zu entblockieren. Wir haben auch über die Person, über den Charakter des Präsidenten der Ukraine gesprochen und da war ich sehr berührt, wie Viktor Orban seinen großen Respekt gegenüber Selenskyj zum Ausdruck gebracht hat. Vielleicht ist das natürlich auch etwas taktisch gegenüber dem Journalisten, du kannst ja vor so einem Meeting nicht kritische Dinge sagen, aber ich habe ihm das abgenommen. Er hat mir gesagt, ja, ich werde ja oft dafür kritisiert, dass ich da auch mit den Russen spreche, aber ich habe immer auch mit Herrn Zelensky gesprochen, obwohl es da auch Nationalitätenspannungen gibt. Die ungarische Minderheit in der Ukraine leidet auch unter dieser Sprachdiskriminierungspolitik, die vor allem gegen die Russen abgezirkelt ist. Aber er habe allergrößten Respekt vor Präsident Zelensky, er halte ihn für einen wahren Patrioten, der seine Heimat wirklich liebe und der einen guten Deal für die Ukraine herausholen wolle. Das Entscheidende aber sei, dass man es eben genau anders mache, als so, wie es die EU-Staatsführer gerne hätten. Bei uns, auch in unseren Medien, heißt es, zuerst müsse da militärisch Putin zurückgedrängt werden, man brauche sozusagen eine Friedenslösung und dann könne es zum Waffenstillstand kommen. Das sei der falsche Weg, sagt Orbán. Wir brauchen jetzt dringend einen Waffenstillstand und dann könne man über den Frieden reden. Die Friedensbedingungen, den stabilen Frieden zu schaffen, das sei viel, viel schwieriger, als einen Waffenstillstand hinzukriegen. Er hat übrigens schon einen Plan B in der Hinterhand. Er hat mir gesagt, wenn Zelensky nicht einsteigt auf dieses Ansinnen, auf diese Idee mit dem Waffenstillstand, dann regt er an, während der Olympischen Spiele in Paris während der Sommerszeit dort wenigstens eine mehrwöchige Waffenruhe einzuziehen, wie in der Antike, habe ich Ihnen auch schon erzählt. Die Griechen haben ja die Waffen ruhen lassen, sobald die Olympischen Wettbewerbe angefangen haben. Also hier scheint er doch eine ganze Reihe von Argumenten und Pfeilen im Köcher zu haben, um da den ukrainischen Präsidenten dazu zu bewegen, hier von sich aus eine Initiative zu ergreifen, die eben auch die Stellung Zelenskys über diesen Waffenstillstand hinaus festigen könnte. Solange er natürlich nur eine Marionette bleibt der Vereinigten Staaten, wird er zum Spielball fremder Interessen. Ich hatte auch die Gelegenheit, mit vielen Mitarbeitern von Viktor Orbán zu sprechen. Er hat hier ein sehr junges Team dabei, ein hochqualifiziertes Team, gut ausgebildete Leute, ich habe mit dem Europaminister gesprochen, der hat mir viel erzählt über die Veränderung im Machtgefüge der EU, dass da eben die Frau von der Leyen mit der Corona-Pandemie sehr viel Zentralismus an sich gerissen habe und Viktor Orbán vertrete eher die Vision, dass man wieder den Vaterländern, also dem Ministerrat, dem Rat der Premierminister, den er jetzt präsidiert, dass man dem mehr Gewicht gibt. Das sei das eigentliche Führungsgremium der EU und die Kommission sei eher so etwas wie ein gut ausgebautes, ausführendes Sekretariat, das ich jetzt aber die Chefrolle angeschminkt habe. Das sei eine ganz unerfreuliche Sache. Dann habe ich mit seinem nationalen Sicherheitsberater gesprochen, auch ein hochintelligenter, sehr nachdenklicher Mann, der mir erklärt hat, wie aus seiner Sicht, so schwierig es sei, sich da ein Bild zu machen, der Verlauf an der Front ist. Also nach seiner Darstellung, nach der Auffassung auch der Geheimdienste und Nachrichtenorganisationen Ungarns, sei Russland militärisch nicht mehr zu besiegen in der Ukraine. Die Taktik der Russen laufe oder die Strategie laufe darauf hinaus, aus gesicherten Stellungen die eigenen Truppen möglichst gut zu schützen, gar keine großen Terraingewinne, Territoriumsgewinne zu erzielen, sondern auch durch eine Ausdehnung der Front die ukrainischen Reihen immer mehr ausbluten zu lassen. Und der Ukraine renne im Grunde alles davon. Die Zeit, die Leute, das Material, das Geld. Und sie hätten ganz, ganz hohe Verluste. Also das Schätzungen gehen da in die Zehntausende pro Tag. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber das hat er mir bekräftigt. Also das sind sozusagen die Höchstschätzungen. Es sind sicher Tausende pro Tag, die da sterben. Und wenn ich mich hier umsehe in Kiew, dann kann ich verstehen, dass die jungen Leute, die jetzt noch hier sind, überhaupt kein Bedürfnis haben, in so eine aussichtslose Situation militärisch einzusteigen. Also das sind schon schlimme Konsequenzen. Und die Leute, die in Europa, im Westen, hier darauf drängen, dieses militärische Geschehen immer weiter auch von Seiten des Westens zu befeuern, die müssen sich schon die Frage stellen, ob das überhaupt im Interesse jenes Landes ist, das sie retten wollen. Sie retten es so lange, bis es gänzlich kaputt ist gewissermaßen oder beziehungsweise bis die ganze Jugend ausgeblutet ist. Das kann es ja nicht sein. Bei aller Empörung und bei allem Zorn, auch über die russische Seite, der man ja viele Vorwürfe machen kann, aber wenn man sich eben auf dieser Ebene bewegt, hat mir auch der Sicherheitsberater gesagt, da kommst du eben aus dieser verfahrenen Situation überhaupt nicht mehr heraus. Also militärisch sei sei das im Grunde nicht mehr zu gewinnen. Deshalb auch da zwingend erforderlich, auf dem Verhandlungsweg zu einer Lösung zu kommen. Übrigens auch interessant, ich habe ihn angesprochen, auf die Kommentare eines prominenten Meinungsmachers in der Schweiz, Markus Keup von der ETH Zürich, der deutsche Experte, der da auch in deutschen Medien sich immer wieder zu Wort meldet. Zuletzt habe ich ein Interview mit ihm gesehen, da hat er behauptet, dass den Russen das Material und die Munition ausgehen würde. Der Sicherheitsberater von Viktor Orban hat das als eine, ich will jetzt nicht das Wort erwähnen, das er verwendet hat, aber als eine nicht sehr sachliche und richtige Einschätzung beurteilt. Er hat gesagt, ganz im Gegenteil, die Russen hätten enorm viele Reserven, nach wie vor personell. Sie hätten gigantische Arsenale, was Munition und auch was Waffen angeht. Und der große Unterschied zwischen den Armeen besteht eben auch darin, dass die westlichen Waffen, die schon sehr wichtig sind und da auch empfindliche Schwierigkeiten machen können, den Russen, die westlichen Waffen seien sehr kompliziert zu bedienen. Da seien auch schon legionsweise westliche Experten in der Ukraine dabei, NATO-Experten, also man ist auf der ganz abschüssigen Bahn bereits unterwegs. Die russischen Waffen hingegen, die seien etwas antiker, etwas archaischer, leichter zu bedienen und für diese Art von Krieg besser geeignet, ist die Einschätzung des Sicherheitsberaters. Also das unterstreicht einmal mehr aus meiner Sicht die Wichtigkeit dieser geheimen Friedensmission des neuen europäischen Ratspräsidenten Viktor Orban. Es ist wirklich eine Geheimmission, die erste und wichtigste Priorität seiner Präsidentschaft. Er hat das an seinem allerersten Amtstag, gleich nach der Amtseinführung, nach dem Empfang, dem offiziellen Empfang in Brüssel, an die Hand genommen. Und das zeigt Ihnen, wie ernst Viktor Orban das nimmt. Eben nicht nur als Thema, das zu bewirtschaften, sondern eben auch zu lösen. Wir haben natürlich auch noch über die europäische Politik gesprochen, über das neue Bündnis Patriots for Europe, das Viktor Orban gegründet hat, über seine Einschätzungen zu Marine Le Pen, zu Giorgia Meloni, zur AfD in Deutschland. Das möchte ich hier jetzt noch nicht vorwegnehmen. Darüber schreibe ich in der nächsten Ausgabe der Weltwoche. Ich berichte auch aus Kiew von meinen Erfahrungen, von meinen Eindrücken dieser außerordentlichen, für mich sehr, sehr interessanten und lehrreichen Reise, bis hin eben auch zu diesen zahlreichen Gesprächen, die ich geführt habe. Vielleicht schaffe ich sogar heute noch mit dem ukrainischen Präsidenten ein paar Worte zu wechseln, mit Viktor Orban, das weiß ich nicht. Wir haben da jetzt keine ganz fixe Agenda mehr. Wir nehmen, wie es kommt. Wir sehen, wie es sich darstellt. Auf jeden Fall darf ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, auf Weltwoche Daily haben Sie es zuerst erfahren. Von dieser Reise sind wir meines Wissens wirklich die allerersten, die das ins Bild und ins Wort rücken, in geheimer Mission für den Frieden. Wir sind da ganz nahe dabei. Ich halte Sie auf dem Laufenden und verweise auch auf die neue am Donnerstag erscheinende Ausgabe der Weltwoche, wo ausführlich über diese Erfahrungen geschrieben wird. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dies ein letztes, ja, sonniges, die Fürchterlichkeit des Krieges überstrahlende Bild, mit dem wir noch einmal diese Prachtkulisse der alten Kiewer Rus hier vergegenwärtigen. Machen Sie es gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich erlaube mir auch ein bisschen Zuversicht da an diesem Dienstag. Mal sehen, was auf uns zukommt. Wir bleiben dran. Ich melde mich zurück.